Der Unterricht ist katastrophal. Mein Sohn kann überhaupt nicht mehr richtig sprechen.
Nicht mehr richtig talken.
Calm down, Mama, ich talke normal.
Wo kommt denn diese lächerliche Sprache überhaupt her?
Lol.
Aus dem Internet. Ich will ja nur, dass ich Ihr Sohn auf Twitter und Facebook richtig artikulieren kann, von Grammatik her.
Also Sie meinen richtig grammatikalisch artikulieren, ja?
Ich will Ihnen ja nicht zu nahe steppen, aber so hat man vor langer Zeit mal getalkt.
Ja, Mama, walk with the time.
Also ich walke jetzt zum Direktor und werde dafür sorgen, dass hier wieder Normalität einkehrt.
Calm down, auf läuft, Mama.
Ich calm down, wenn ich down calm will, ich meine...
Okay, wissen Sie was? Wissen Sie was? Sie haben recht. Es war ein bisschen kindisch von mir und es tut mir leid.
Uns ist in alten Meeren wunders viel gezeigt. Von Helden, Lobbeeren, von großer Arbeit. Von Freuden hochgezieten, von Weinen und von Klagen. Heia, von kühner Recken stritten, möget ihr nur Wunder hören sagen.
Hi, ich bin Yannick.
Hi, ich bin Helena.
Und zusammen sind wir Küchenphilosophie.
Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
Yeah, bei der 5. Folge sind wir schon.
Cheers.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut und wie geht's dir?
Alles bestens, es ist nur ultra heiß draußen, das ist echt krass.
Dieser Sommer hat's echt in sich. Aber es ist ja auch schön. Sonst beschwert man sich immer, oh, der Sommer ist so verregnet oder es gibt nur Sonne an Feiertagen. Ich glaube, dieses Jahr sind wir so verwöhnt. Da kriechen echt alle raus aus dem Keller.
Oder direkt wieder rein in den Keller, weil es übertrieben heiß ist.
Mein herzliches Beileid an alle, die in der Dachgeschosswohnung wohnen.
Boah, das ist hart, ja. Da bist du richtig gebacken.
Ja.
Ich habe wieder einen witzigen Funfact mitgebracht. Und zwar, ihr habt euch bestimmt alle schon immer mal gefragt, wie es Spinnen machen, diese Netze zwischen zwei mega weit auseinanderliegenden Bäumen zu spannen. Wer kennt's nicht? Man geht schön wandern und dann hat man auf einmal so ein Spinnennetz im Gesicht. Das ist total faszinierend, also die setzen sich hin auf einen Ast oder an einen Baum und lassen einfach den Faden quasi raus und lassen den vom Wind in irgendeine Richtung tragen und die spüren anhand der Vibration an dem Faden, ob der irgendwo fest ist oder nicht. Und sobald der irgendwo fest ist, kann die Spinne ihr Ende festmachen und benutzt dann diesen neuen, jetzt gespannten Faden als Drahtseil, um von dort aus das Spinnennetz zu machen.
Richtig clever.
Die Tiere sind richtig verrückt.
Hast du dich diesem Insektenbericht da nochmal gewidmet? Ist es aus demselben Bericht?
Nee, das ist wieder was anderes. Aber Insekten haben, da gibt es gute Facts bei Insekten. Hast du schon mal was von Ballooning gehört?
Nein.
Das ist auch von Spinnen, also die sind richtig clever.
Aber erzähl mir, was das ist.
Die klettern dann hoch, aber auf so einen Baum oder auf irgendeine Mauer. Und dann lassen die auch ein oder mehrere Spinnenfäden raus, machen die aber nirgendwo fest, sondern lassen die an sich dran. Und dann, wenn der Wind die quasi greift, dann bekommen die genug Auftrieb, um damit zu fliegen.
Und wo fliegen die dann hin?
Meistens wird es benutzt, wenn neue Spinnlein schlüpfen, damit die sich verteilen können. So verteilen die sich, dann müssen die nicht weit laufen, weil die sind ja auch relativ klein und für die sind dann ja für uns kurze Distanzen sind dann die ja riesig. Und was richtig crazy ist, es gab schon Proben von diesen Spinnenballons in 5 Kilometern Höhe und es gibt auch Berichte von Schiffen so auf dem offenen Ozean, wo auch Spinnen drauf landen.
Geil. Ich frage mich, warum man da noch keinen Comic draus gemacht hat. Das ist doch die mega geile Story.
Ich find auch, das ist total spannend. Also wenn ihr was Lustiges, ein bisschen makaber lesen wollt, dann geht ihr auf den englischen Wikipedia-Artikel und gibt Ballooning ein. Die beschreiben das genauso wie ich und schließen den Artikel mit dem Satz ab, die Sterberate ist sehr hoch von diesen Spinnen. weil die halt, das einfach überall hinfliegen. The mortality rate is high. Da habe ich echt gedacht, so, okay, krasse Spinnen.
Ich finde das aber echt voll das süße Kinderbuch. Helena, die Wanderspinne.
So wie der Pfannkuchen, Kantapa Kantapa, der überall hinrollt,
ja,
und
genau,
den alle essen wollen.
Aber dadurch lernt man gleich über Insekten und dann stell dir vor, so eine kleine Spinne und dann fliegt sie übers Meer und landet auf einem Piratenschiff oder so und dann erlebt sie ein Piratenabenteuer.
Das wäre wie so Felix, der reisende Hase irgendwie, gell?
Ja, nur realistischer.
Ja, stimmt, ja.
Ja.
Hast du noch nie einen Hasen reisen sehen mit Koffer eigentlich?
Nee, ich hatte noch nie das Vergnügen.
Okay, lass mit unserem Thema anfangen heute.
Nein, ich habe noch einen Nachtrag hier. Ich habe noch einen Nachtrag zu Instagram, weil wir in der allerersten Folge bei Werbung ein bisschen, Entschuldigung, Yannick war ganz brav, aber ich habe ein bisschen gerantet gegen das Boobs-Lied. Ich weiß gar nicht, Happy Boobs? Nee, wie hieß dieses Lied? Ach, keine Ahnung, irgendwas mit Boobs eben. Von Mirella. Ich hatte halt gemeint, dass ich das Lied jetzt nicht wirklich gewinnbringend finde. Weder musikalisch noch inhaltlich, aber okay. Aber es war doch gewinnbringend, weil sie nämlich alle Einnahmen gespendet hat. Und das sind jetzt durch den Erlös tatsächlich 1000 Euro zusammengekommen. Das Lied kam ja am Frauentag raus und sie hat 500 Euro an das Frauenhaus in Köln gespendet und die anderen 500 Euro an ein Frauenhaus in Nürnberg. Also war meine Kritik nur zum Teil berechtigt, weil es war tatsächlich richtig cool von ihr. Also sorry, Mirella. Ich hoffe, wir sind jetzt wieder Freundinnen. Gut.
Unser Thema heute, wir möchten uns ein bisschen mit Sprache beschäftigen und dem Wandel der Sprache. Ich habe dazu den Feuilleton von der Wochenzeitung Die Zeit vom 30. Mai 2018 mitgebracht. Da ist das nämlich genau das Titelthema. Und die haben folgenden Aufhänger: Droht uns die Sprachzensur.
Was ich ja schon mal total lächerlich und übertrieben und kacke fand. Nur
Warum?
So nebenbei.
Warum?
Was hat denn Gendern, es hat sich ja vor allem auf Gendern bezogen, mit Sprachzensur zu tun?
Naja, also die beziehen sich darauf, wenn da jetzt von oben herab beschlossen wird, dass im Akademischen gegendert wird oder das Neutrum benutzt wird, dann ist das ein Zwang und somit eine Zensur.
Und momentan ist es wie?
Soweit ich weiß, ist es im Moment hochschulenabhängig geregelt. Es gibt kein einheitliches Format. Es gibt Professoren, die wünschen sich das und es gibt andere Professoren, denen ist es egal. Sonst ist es Autorensache. Das ist sonst immer Autorensache, wie sie ihren Text schreiben möchten.
Ich finde, dieses Wort Zensur wird gerade so oft und inflationär verwendet, sodass man eben denkt, okay, Zensur, das heißt, ich kriege sofort eine Strafe, ich darf das nicht mehr sagen, es werden Bücher verbrannt, wo das jetzt nicht so war. Und ich finde deshalb dieses Wort, es ist eine Auflage, klar, und man muss sich daran halten, aber es ist ja gewinnbringend für die Gesellschaft. Das heißt, es ist eigentlich positiv. Und Zensur ist so negativ konnotiert, vor allem in der deutschen Geschichte, dass man dieses Wort bitte dann nur verwendet, wenn es wirklich krass einschneidend ist. Aber okay.
Ja, ich verstehe, was du sagen willst.
Gut, ich hoffe, die Zuhörer auch.
Dazu möchte ich gerne aus dem Artikel was vorlesen, was ich total beeindruckend fand. Passt mal auf, welches Bild bei euch im Kopf jetzt entsteht. Was ein echter FC Bayern-Fan ist, der muss ja am Pfingstsamstag ziemlich durch den Wind gewesen sein. Eine Gruppe sah man sogar johlend durch die Straßen ziehen. Sie trafen ein paar Touristen aus Australien, man verbrüderte sich und alle zogen weiter zum nächsten Kiosk, um Bier zu kaufen. Da merkten sie, dass keine von ihnen Geld dabei hatte. Sie hatten ihre Handtaschen daheim liegen lassen. Kein Wunder, so betrunken wie die Mädels nach dem verlorenen Pokalfinale waren.
Surprise!
Was hattest du als erstes im Kopf?
Natürlich Männer.
Ganz klar. Der typische Fußballfan, der typische Bayern-Fan. Ich glaube, da hat jeder das Bild von einem Mann mit Schal im Kopf, oder?
Ich hatte auch bei den australischen Touristen so ein bisschen diese Mallorca-Touristen. Eigentlich hatte ich so dieses Stereotyp von englischen Touristen im Kopf und dann eben auch Männer, die so ein bisschen einen Sonnenbrand haben
und
herumlaufen.
Und ich finde, das ist auch schon ein erstes gutes Argument für das Gendern. Einfach weil in diesem kurzen Textabschnitt, da wollte man ja auch nichts über Geschlecht aussagen und trotzdem hat man direkt dieses Bild von Männern im Kopf. Und wenn man jetzt das gendern würde, könnte man so einen Akzent darauf setzen, dass es nicht auf das Geschlecht ankommt, dass einfach alle gemeint sind, sondern es wirklich um den Inhalt geht.
Haben Sie dazu ein Beispiel gebracht, wie man es anders formulieren könnte?
Leider nein.
Schade.
Ja, ich meine, aber es ist ja schon so, wir deuten Wörter und Sätze ja nicht danach, was du meinst. Wenn du mir irgendwas erzählst, dann kann ich nicht wissen, was du meinst, sondern ich kann das nur aus dem Kontext und aus dem Zusammenhang und aus dem Wissenshorizont, den ich selber habe, verstehen. Und deswegen ist so eine Eindeutigkeit bei manchen Sachen vielleicht doch wichtig.
Gibt es denn Eindeutigkeit?
Ja, Eindeutigkeit in der Uneindeutigkeit. Wenn man diese Pointe halt setzt beim Gendern, dann vielleicht sollten wir auch kurz mal sagen, was das überhaupt ist, ne? Was Gendern ist. Kannst du das erklären?
Oh ja, ich kann es versuchen. Gendern ist, dass man eben Wörter, die sich auf Menschen beziehen, so formuliert, dass sich jeder damit identifizieren kann und jeder damit angesprochen wird und jeder repräsentiert wird.
Hast du ein Beispiel?
Ich habe das Beispiel, das du jetzt gerade zum Beispiel gesagt hast, als Negativbeispiel. Wobei, das ist tatsächlich gegendert, beziehungsweise
Fan ist ja eigentlich neutral.
Fan ist neutral.
Aber trotzdem hat man dieses Bild von dem Mann im Kopf.
Genau, was man jetzt eben machen könnte, also um zu gendern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal das Binnen-I, dann gibt es die Gender Gap, also den Unterstrich zwischen dem Wort und dem Suffix innen oder in. Und dann gibt es noch die Möglichkeit mit dem Sternchen. Das ist meine Lieblingsvariante, weil die ein Sternchen hat. Nochmal ganz kurz zu den Gendermöglichkeiten. Das eine, das ich am Anfang gemeint habe mit dem Binnen-I, das bezieht sich eben vor allem auf Männer und Frauen. manche denken ja, es gäbe tatsächlich nur Männer und Frauen, aber wir haben ja auch jetzt seit neuestem anerkannt, auch gesetzlich das dritte Geschlecht und natürlich auch Menschen, die sich weder mit dem einen noch dem anderen biologischen Geschlecht identifizieren können oder sogar nicht mal mit dem soziologischen Geschlecht. Das heißt, Janik hier schön am Rascheln.
Ja, heute habe ich viel Papier dabei. Ich habe 5 lose Blätter und halt diesen Feuilleton-Teil von der Zeit.
Natürlich gibt es für jede Variante auch Kritikpunkte. Den ersten habe ich schon mal genannt mit dem Binnen-I, dass man sich da eben nicht unbedingt an alle wendet, sondern eben nur an Mann und Frau, also Binarität. Und dann bei den anderen hat man eben auch so ein bisschen den Kritikpunkt, zum Beispiel, wenn ich jetzt an Mann ein Sternchen setze, um zu sagen, ich meine hier mit alle Männer, dann unterstelle ich auch Trans-Männern, dass sie eigentlich gar keine richtigen Männer sind. Deshalb brauchen wir noch den Stern. Also es gibt für alle so ein bisschen Kritikpunkte und also es ist wirklich schwierig, eine Variante zu finden, wo sich alle angesprochen fühlen. Aber jetzt gerade bei dem Beispiel mit Fan wäre es eigentlich ganz cool, einen Stern dazu zu machen, weil dann wüsste man, okay, es sind wirklich alle gemeint und dann würde so ein Bild gar nicht erst entstehen können, weil du hast eben dieses Sternchen, das darauf aufmerksam macht. Wir meinen alle.
Das ist ganz spannend, dass du es mit dem Sternchen ansprichst. Da sind wir jetzt wieder in dem typisch deutschen Problem. Das ist tatsächlich, das ist nicht mal als Buchstabe oder Satzzeichen anerkannt, das Sternchen. Also damit geht es schon los, dass in Deutschland muss ja alles geregelt sein. Da habe ich auch einen Fun Fact. Bis 1996 hatte der Duden, also dieses Buch, ne, kennt natürlich jeder. Ich glaube, Cornelsen Verlag ist das, kann das sein?
Ich glaube, Duden ist ein eigener Verlag gewesen und dann wurde es aufgekauft.
Oder? Auf jeden Fall hatte bis 96 der Duden das amtliche Regelungsmonopol für die Eindeutigkeit der Rechtschreibung und der deutschen Sprache. Also was die in ihrem Buch geschrieben haben, das war quasi Gesetz. Und danach wurde der Rechtschreiberat eingeführt. Und der versammelt 41 Fachwissenschaftler aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, der Provinz Bozen-Südtirol und deutschsprachigen Gemeinschaften in Belgien. Der trifft sich dann und müsste dann über sowas entscheiden. Und wenn die das festlegen, dass ab jetzt gegendert wird, dann wäre es offiziell. Dann wäre das der neue Standard, das so zu machen.
Okay, das ist sehr interessant. Also in anderen Ländern ist das nicht so. Und nicht jedes Land hat natürlich auch diese Herausforderung, denn manche Länder, zum Beispiel Englisch, alle englischsprachigen Länder, haben da weniger Probleme, einfach weil es gar kein grammatikalisches Geschlecht gibt. Da fällt das schon mal raus.
Trotzdem ist da eine Ungleichberechtigung zwischen Männern und Frauen da. Also es kann ja auch nicht nur an der Sprache liegen.
Nee, es kann nicht nur an der Sprache liegen. Ich habe da eine Studie dabei, da sieht man das auch ganz gut, dass das trotzdem immer noch verankert ist, die Ungleichheit.
Wie findest du das Urteil vom BGH zur Kundin? Für alle, die das nicht wissen, es gab eine Klage beim Bundesgerichtshof. Waren das Banken? Ich meine, das wären Banken gewesen, die ihren Anschreiben für die Kundin, da steht immer lieber Kunde. Und da hat sich eine Frau beschwert, dass es nicht Kunde und Kundin heißt. Die Klage wurde abgelehnt beim Bundesgerichtshof. Die haben zwar anerkannt, dass man sich diskriminiert fühlen kann als Frau, aber das Gesetz ist auch nicht gegendert. Das heißt, mit der Begründung dürfte man weiter den generischen Maskulin benutzen an dieser Stelle.
Ich kenne das Urteil. Marlies Krämer heißt diese Frau und die hat gegen ihre Sparkasse geklagt. Also nicht gegen alle Banken, sondern gegen eine Sparkasse. Okay. Jetzt sind mir gerade ganz viele Sachen eingefallen. Ja, also die Marlies Krämer ist da schon länger dahinter. Also erstens hat sie zum Beispiel das ist nicht die erste Klage, die sie einreicht. Das erste, was sie durchgesetzt hat und ist auch erfolgreich, ist, dass die Hoch- und Tiefdruckgebiete nicht immer männlich und weiblich aufgeteilt sind. Welches Gebiet ist nochmal das warme und gute?
Hochdruck.
Genau, Hochdruckgebiete waren
das heißt
immer...
Gut. Das ist halt ja, das, mit ja. gutem Wetter verbunden.
Genau, mit gutem Wetter verbunden. Das waren immer die männlichen Vornamen. Also die haben immer männliche Vornamen gehabt, genau. Und die Tiefdruckgebiete halt immer die weiblichen. Und das fand sie scheiße. Und das hat sie durchgesetzt, dass sie jetzt eben abwechselnd benannt werden. Und das finden ganz, ganz viele Leute lächerlich. Aber um euch jetzt zu entkräften, weil ihr das ja so lächerlich findet, ich werde gleich emotional hier. Man hat festgestellt, dass wenn ein Hurricane oder ein Sturm generell weiblich benannt ist, die Leute später evakuieren. Das heißt, bei weiblichen Stürmen sterben mehr Leute. Und das ist, weil eben Leute weibliche Stürme nicht ernst nehmen.
Boah, das finde ich eine krasse...
Oder weiblich benannte Stürme.
Das finde ich aber eine krasse These zu sagen, dass es am Namen liegt.
Studien zeigen das eben, dass also mit nicht das, ich meine, das mit den Toten ist natürlich eine Konsequenz daraus. Es ist halt eine Kausalkette.
Natürlich, ja klar. Ne?
Also ich evakuiere einen Tag, 2 Tage später oder Stunden später, weil ich es nicht ernst nehme. Und das ist halt so, ich meine, die Berichterstattung läuft ja relativ ähnlich immer ab. Ja. Und gerade in den USA sieht man das eben gut, da gibt es viele Stürme. Das ist nicht so nur also, einer, okay, sondern es ist halt wirklich viele und das haben sie belegt.
Okay, das finde ich schon hart. Das geht ja schon über Sensibilität hinaus, sondern da geht es ja wirklich dann um Menschenleben. Also das, ohne jetzt da eine krasse Stufung machen zu wollen, ich finde schon, das ist nochmal was anderes.
Das hat jetzt nichts mehr mit Unterdrückung an sich zu tun, weil du dich nicht mehr repräsentiert fühlst oder sonst irgendwas, sondern es hat einfach damit zu tun, dass du immer noch diese Rollenbilder so präsent hast, dass du nicht mal einen Sturm ernst nehmen kannst. Also ist natürlich bitter, wenn du deswegen dein Leben verlierst. Und zu dem Urteil, ich muss ehrlich sagen, ich finde es scheiße. Was ich aber noch viel schlimmer finde, ist eigentlich die Reaktion darauf, dass eben ganz viele gesagt haben, ja, diese alte Oma hat halt nichts Besseres zu tun. Und gerade hier im Karlsruher Jodel wurden so viele grausame Dinge auch über sie gesagt, so von wegen, ja, knall sie ab, die Alte, die hat nichts mehr Besseres zu tun. Ja, wo ich denke, Alter, die will einfach nur einen Suffix dazu haben, jetzt chill halt mal. Das zum einen. Aber was ich eben auch lächerlich finde, so Frauen kämpfen wirklich dafür, repräsentiert zu werden. Und auch andere Leute, andere Menschen wünschen sich Repräsentation in der Sprache. Und bekommen dieses Recht oder dieses Privileg.
Nicht eingeräumt.
Den Beruf Hebamme, diese Berufsbezeichnung Hebamme, bezieht sich vor allem auf
Frauen, logischerweise, ja, das habe ich, ja.
Genau. Und ich glaube, 2010 gab es eine männliche Hebamme. Und trotzdem gibt es seit den 70ern oder so, gibt es den Begriff Entbindungspfleger für Männer, wurde nur für Männer eingeführt und das für eine Handvoll Männer. Und den gibt es übrigens auch nur in Deutschland. In Österreich ist der nicht da. Den gibt es nicht offiziell, diesen Ausdruck. Den gibt es wirklich für eine Handvoll für Männer. Und da kann man das einführen. Bei Frauen, bei der Hälfte der Bevölkerung, kann man keinen Suffix dazu machen, der irgendeinen Algorithmus im Computersystem erstellt. Das ist ja wirklich kein Hexenwerk. Ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, okay, boah, voll anstrengend, jetzt muss ich da immer einzeln alles eintippen.
Ja, diese Diskussion, die ist so groß, die wird so aufgeblasen. Ich hätte nochmal ein Argument für die Gegenseite, warum man nicht gendern sollte.
Hau raus.
Und zwar kommt es jetzt aus einer ganz anderen Ecke, aus der Lyrik. Da wird dann gesagt, dass viel Schönheit verloren geht. Da möchte ich auch einmal ein Beispiel bringen. Und zwar hier ein Gedicht. Ein Fichtenbaum steht einsam im Norden auf kalter Höhe. Ihm schläfert mit weißer Decke, umhüllen in Eis und Schnee. Er träumt von einer Palme, die fern im Morgenland, einsam und schweigend trauert auf brennender Felsenwand. Sehr romantisch und unglücklich, so ein Sehnsuchtsgedicht. Wenn man das Ganze jetzt auf Englisch übersetzt, klingt es so. A pine tree standeth lonely in the north on an upland bare. It standeth whitely shrouded with snow and sleepeth there. It dreameth of a palm tree which far in the east alone in mournful silence standeth on its ridge of burning stone. Ist dir was aufgefallen?
Ja. Naja, die Geschlechter fallen halt raus. Also im ersten ist es ja der Fichtenbaum und die Palme.
Genau, der Fichtenbaum sehnt sich oder träumt von der Palme, von ihr, der Palme.
Palme.
Ja, von dir. Also ja, von gut, jetzt so, ja, gut, jetzt war schon wieder, ne? Gut, aber das ist so alles klar. Also es gibt diese romantische Ebene, die hier noch erzeugt wird. Die halt im Englischen ist es halt ein Gedicht über Bäume, was halt so ein Sturm und Drang, aber halt da fehlt diese Liebesbeziehung, diese romantische Ebene fehlt.
Okay, ich habe jetzt zwei Kritikpunkte an dem Ganzen. Zum einen möchte ja keiner die künstlerische Freiheit zensieren hier. Keiner will sagen, hey, du musst jetzt Gedichte gendern. Das ist einfach nicht so. Man kann ja auch Sachen benennen, so wie sie sind. Aber was mich jetzt hier ein bisschen, es stört mich nicht, aber was mir jetzt hier aufgefallen ist, ist, dass man automatisch von einer Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau ausgeht. Das heißt, das Geschlecht, das biologische Geschlecht ist immer noch wichtig für die Liebesbeziehung. Ist sie ja eigentlich ja gar nicht.
Wie viel? Ich glaube, bei Facebook gibt es 60 verschiedene Geschlechter inzwischen, ne?
Echt?
Ich glaube schon. Ein bisschen rascheln jetzt. Bei Facebook gibt es zurzeit 60 verschiedene Geschlechter. Und dann gibt es aber so andere Listen, bei denen sind es 53 verschiedene Geschlechter, die gelistet sind. Finde ich ehrlich gesagt Quatsch. Muss ich jetzt ganz echt zugeben. Ich finde es keine Lösung, mehr Schubladen aufzumachen. Ich würde dann einfach dieses Schubladenprinzip da abschaffen. Oder will man immer eine Bezeichnung für sich? Ist man unglücklich, wenn man keine hat?
Das kann ich dir nicht sagen, weil ich kann mich ja mit was identifizieren. Ich identifiziere mich als Frau und damit kann ich dazu nichts beitragen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es jetzt im Englischen ja schon mal ganz gut ist, weil da hast du eben, was zum Beispiel das jetzt betrifft, mit den Artikeln kein Problem. Da kannst du dich ja einfach identifizieren. Außerdem haben die auch mit den Pronomen, sind die da schon mal ein bisschen weiter in vielen Texten, auch in Zeitungsartikeln. Ganz viele Zeitungsartikel werden nicht akzeptiert, nicht gedruckt, wenn nicht gegendert wurde, beziehungsweise wenn sie eben nicht gendergerecht verfasst worden sind.
dieses Gendering von Substantiven, das kann man ja auch wirklich auf Personenbezeichnungen einziehen. In dem Beispiel von dem Gedicht, beim Fichtenbaum und bei der Palme würde es ja keinen Sinn machen, die Artikel abzuschaffen, um das zu neutralisieren. Es geht ja wirklich eher um jetzt Berufsbezeichnungen, oder?
Berufsbezeichnungen oder generell eben...
Also Personenbezeichnungen.
Personenbezeichnungen, genau. Um vielleicht hier mal ein Beispiel zu machen, wenn wir gerade beim Englischen waren. Da gibt es eine Studie, die ich jetzt gerne präsentieren würde. Die Studie wurde von Gygax und anderen gemacht in 2008. Also es gibt mehrere Studien dazu, aber das ist wohl die empirisch am saubersten gearbeitete Studie. Und zwar hat man einen Satz mit generischem Maskulinum präsentiert und hatte dann eben Probanden und die mussten dann einen Satz, also die haben dann den ersten Satz gezeigt bekommen und dann den zweiten Satz und sie mussten eben entscheiden, ob der zweite Satz eine Fortsetzung sein kann oder eben auch nicht. Und die Sätze waren eben mit einem generischen Maskulinum, zum Beispiel: Die Sozialarbeiter liefen durch den Bahnhof. Dann erscheint ein weiterer Satz, entweder: Wegen der schönen Wetterprognose trugen mehrere der Frauen keine Jacke, oder: Wegen der schönen Wetterprognose trugen mehrere der Männer keine Jacke. Und dann musste man sich eben entscheiden. Man hat eben nur einen angezeigt bekommen. Ist es eine mögliche Fortsetzung? Ja oder nein? Und dazu wurde dann eben noch die Zeit gemessen, wie lange die Probanden gebraucht haben, um eine Entscheidung zu treffen. Gut, wenn es jetzt dieses generische Maskulinum gäbe und man sich sofort damit identifizieren könnte und es eben auch klar ist, es kann sowohl Frauen als auch Männer meinen, dann wäre das gleiche Verständnis da und es wäre eine gleiche Zeit gemessen worden für beide. Oder es gibt einen kleinen Aufwand, um umzudenken, eben auch so ein geringer Aufwand, aber es ist eben auch eine mögliche Folge. Oder aber man sieht die erste Form, also die weibliche Form, die mit den Frauen, als überhaupt nicht möglich. Und dadurch würde man eben die Nicht-Existenz des generischen Maskulinums beweisen und dann könnte man das Ganze mal fallen lassen und sagen, okay, nee, brauchen wir uns gar nicht mehr damit beschäftigen, wir müssen jetzt alles gendern.
Okay, und was kam raus?
Es kam raus, dass, also erstmal mit den Berufsbezeichnungen müssen wir aufpassen. Also sie haben es mit Berufsbezeichnungen gemacht, das heißt einmal Sozialarbeiter und dann noch andere. Und da haben sie unterteilt zwischen typisch weiblichen Berufsbezeichnungen, also sie haben eben geguckt, welche Berufsbezeichnungen sind stereotypisiert. Zum Beispiel Erzieherinnen oder Feuerwehrmänner. Da haben sie unterteilt in ein Drittel typisch weiblich, ein Drittel typisch männlich und ein Drittel neutral. Mhm. Das haben sie durchgeführt in Englisch, Französisch und Deutsch. Und im Englischen wurde sofort erkannt, dass es eben diesen Stereotypisierungseffekt gibt, weil das grammatikalische Geschlecht fällt ja raus. Aber sie haben eben tatsächlich dann schneller reagieren können, je nach Stereotypisierung des Berufes. Das heißt, wenn jetzt der Beruf typisch weiblich war, dann war der erste Satz eine typische oder eine logische Folge und der zweite nicht so schnell, beziehungsweise andersrum. Und bei den deutschen und bei den französischen Probanden war es so, dass der männliche Folgesatz signifikant häufiger als Fortsetzung überhaupt akzeptiert wurde. Das heißt, die weibliche Form wurde nicht mal als logische Fortsetzung akzeptiert.
Unabhängig davon, wie der Start war?
Der Start ist immer gleich. Man hat immer den gleichen Startsatz und dann kommt ein Folgesatz, nämlich zum Beispiel wegen der schönen Wetterprognose,
ja, okay,
trugen mehrere der Frauen keine Jacke, oder mehrere der Männer. Und das mit den mehreren Männern wurde eben häufiger akzeptiert und der andere Satz mit den Frauen nicht. Das heißt, manche sehen überhaupt nicht die Verbindung zwischen generischem Maskulinum und
Frauen. Haben die irgendwas
Frauen
über die Probanden gesagt? War das ausgeglichen? Haben die Männer befragt? Haben die Frauen befragt? Wäre halt auch spannend zu wissen, ob Männer ihr eigenes Geschlecht dann da anschließen würden oder Frauen ihr eigenes Geschlecht.
Das habe ich mich auch gefragt, ob da Frauen nämlich schneller reagiert haben, weil wir ja von klein auf daran gewöhnt werden, dass wir nicht immer gemeint sind.
Und eine Jacke tragen müssen bei Regen.
Männer sind immer gemeint. Das ist nämlich auch noch so ein Kritikpunkt. Also auch bei Akzeptanz von dem Satz oder von beiden Sätzen, gab es einen signifikanten Unterschied in der Zeit. Das heißt, bei dem Satz mit den Frauen mussten die Probanden viel mehr nachdenken. Und das heißt, so ein strategisches Umdenken war nötig, um den Satz zu akzeptieren. Und ja, wie gesagt, also bei Männern, die müssen ja nie unterscheiden, ob sie jetzt gerade gemeint sind oder nicht. Und bei Frauen eben schon.
Finde ich Unterstellung, muss ich echt zugeben. Also ich fühle mich auch nicht immer angesprochen von allem.
Okay, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Studierenden im Raum...
Und da, also fühlst du dich, da fühlst du dich nicht angesprochen.
Studieren im Raum, das war getendert.
Ah ja, wenn jetzt jemand, also wenn jetzt, also wenn, 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 ein Professor, wenn ein Professor da vorne steht und sagt, alle Studenten stehen auf, dann bleibst du sitzen.
Ja, Marlies Krämer würde das machen, würde sagen, Alter, ich bin kein Student. Die ist sie tatsächlich auch keine
Studierende.
Gut, aber
da könnte man jetzt davon sagen, dass sie das aus Prinzip macht.
ich muss mich ja einbeschließen in diesem Moment. Ich weiß ja, ich werde nicht privat angesprochen. Also ich werde nicht explizit angesprochen.
Weil ich könnte ja auch sagen, was ist das? Ich bin kein Student. Ich identifiziere mich als Mensch und nicht als Student. Ich bin mehr als Student. Ich fühle mich jetzt nicht angesprochen.
Okay, finde ich schwierig. Finde ich jetzt schwierig, dieses Argument.
Ist es nicht eine persönliche Entscheidung, sich angesprochen zu fühlen oder nicht? Brauche ich da wirklich die Bezeichnung, eine andere?
Ja, ich braucht man. Das sieht man doch jetzt gerade in dieser Studie.
Deswegen frage ich ja.
Das sieht man doch gerade an dieser Studie. Man braucht eine andere Bezeichnung, weil sonst werden Frauen nicht mitgemeint. Und auch andere werden nicht mitgemeint. Und das sieht man eben genau in diesen Studien. Und man sieht es auch bei Kindern, wenn man denen eben vorsitzt, das hast du doch auch dabei.
Ja, ich habe auch eine Studie
Genau, dabei, dann bring mal deine Studie rein, weil ich habe nämlich keine Studie dabei, ich habe nur Wissen, dass ich so irgendwann mal aufgeschnappt habe.
Auf jeden Fall, diese Diskussion, die wird aufwendig geführt. Ich habe eine Studie dabei, die wurde veröffentlicht in Social Psychology, nennt sich Yes, I Can. Effects of Gender, Fair Job Descriptions on Children's Perceptions, falls sie jemand nachlesen will. Und zwar wurden da 591 deutsche und belgische Kinder zwischen 6 und 12 Jahren befragt. Denen wurden 16 Berufsbezeichnungen vorgestellt, also typisch männlich konnotierte Berufe wie Astronaut oder Maurer zum Beispiel. Dann typisch weibliche, zum Beispiel Kosmetikerin. Und dann gab es auch mehr oder weniger neutrale wie jetzt Sänger. Dann wurden die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt. Einmal in die Versuchsgruppe. Denen wurden diese Berufe geschlechtergerecht, sage ich jetzt mal, vorgestellt. Also quasi Ärzte und Ärztinnen heilen Krankheiten. Und in der Kontrollgruppe wurde das generische Maskulin verwendet. Ärzte heilen Krankheiten. Dann wurden den Kindern dazu zwei Fragen gestellt. Zum einen sollten, oder so eine Aufgabe gestellt, zum einen sollten sie einschätzen, wie hoch Status und Gehalt, also sozialer Status und Gehalt dieses Berufs ist. Und zum anderen sollten sie einschätzen, wie sie sich selber sehen, ob sie sich selber diesen Beruf dann zutrauen. Was denkst du, was rauskam?
Es kam genau das raus, was ich jetzt als Feministin sagen müsste.
Genau das kam raus. In der Versuchsgruppe haben sich mehr Kinder einen sogenannten High-Status-Beruf zugetraut. Also was in der Gesellschaft mehr angesehen ist und wo man vielleicht dann eher traditionell die Männer drin sieht, wie eben Arzt oder Astronaut.
Okay.
Also das spricht auf jeden Fall auch für Gendering, dass sich dann junge Kinder eher angesprochen fühlen, wenn man gendert.
Wenn wir jetzt über Ärzte und Ärztinnen reden, das finde ich auch super interessant. Wenn ich krank bin, dann heißt es, ja, geh doch mal zum Arzt.
Genau.
Niemand würde sagen, geh doch mal zur Ärztin. Selbst wenn bekannt ist, dass ich eine Ärztin habe, sage ich, ich gehe heute zum Arzt. Also selbst wenn ich weiß, dass meine Ärztin weiblich ist und sich als weiblich identifiziert, sage ich, ich gehe heute zum Arzt, weil es einfach schon so in der Sprache drin ist. Und was super interessant ist, dass Kinder, wir lernen das ja dann zu differenzieren, wir lernen ja Sprache und wissen dann irgendwann mal, ah, okay, wir benutzen ja immer die männliche Form. Und irgendwann mal fangen wir dann eben auch an zu lernen, zu differenzieren.
Dass sobald ein Mann in der Gruppe ist, oder wird die männliche Form benutzt?
Ja, manchmal wird auch die männliche Form benutzt, obwohl alle weiblich sind. Wir haben das hier mit den Ärzten und Ärztinnen und Kinder wissen nicht, dass es Ärztinnen gibt, wenn sie immer hören, okay, ich gehe zum Arzt, gehe mal zum Arzt, bla bla bla. Außer sie haben eben selber eine Ärztin, dann gehen sie zum ersten Mal zu einer Ärztin und merken, oh, Frauen können ja auch Ärzte werden. Ich habe da auch eine ganz süße Anekdote von meiner Perso-Vorlesung.
Ganz kurz gleich zur Anekdote. Ich will bei der Studie, was ich noch sagen wollte, was mich echt beeindruckt hat, warum ich die auch super fand, ist, dass ich ja in der einen Gruppe, wenn man die zwei Gruppen direkt vergleicht, was es bedeutet, dass sich in der einen Gruppe mehr Kinder einen, ich sag jetzt mal, anspruchsvolleren Beruf zutrauen oder einen zeitaufwendigeren Beruf zutrauen. Das ist ja, geschlechterunabhängig, wenn man das durch Sprache erreichen kann, dass eine höhere Motivation bei Kindern ist, irgendwas zu studieren, irgendwas zu arbeiten, Spaß daran zu haben, dann muss man das doch machen. Ich finde dann unabhängig davon, da kann man sich jetzt über Sensibilität, kann man sich streiten, aber wenn es doch Beweise dafür gibt, dass man über Sprache Leute so stark motivieren kann und dass man halt wirklich viel mehr Leute mobilisieren kann, das doch, da profitieren doch wirklich alle davon, wenn mehr Leute Ärzte werden wollen.
Generell, wenn du eben merkst, okay, alles ist möglich, all das, was ich machen kann, kann ich auch machen.
Das ist super für die Gesellschaft. Allein das, finde ich, sollte schon reichen, um das zu machen.
Absolut. Ich weiß leider nicht, was ich erzählen wollte, irgendwas mit Kindern.
Eine Anekdote wolltest du erzählen.
Ach, die Anekdote, ja, genau. Die Perso-Vorlesung. Ich hatte Perso bei einer Frau, bei einer Mutter. Und sie hat von ihrem Kind erzählt, ihrem Sohn, der ist 6, 7, wahrscheinlich ist er mittlerweile 9. Aber damals hat er eben gefragt, er kannte sich etwas mit Politik aus, weil er wusste, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin ist. Aber er kannte halt die Vergangenheit nicht wirklich, weil er ist halt in diese Zeit hineingeboren. Und dann hat er sie gefragt, Mama, können Männer oder können Jungs eben auch Bundeskanzlerin werden, weil er eben nur sie kannte. Und deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man Repräsentation hat, dass man sieht, okay, Frauen haben auch solche Rollen. Allein von der Sprache, es gab früher auch ganz viele Berufsbezeichnungen nicht für Frauen, zum Beispiel Fachkauffrau. Das war kein Begriff, den musste man erst einführen. Den gab es einfach nicht, weil es gab eben auch keine Fachkauffrauen.
Wie hieß es davor?
Fachkaufmann.
Fachkaufmann, okay.
Solche Sachen musste man machen. Sprache im Wandel, man muss sich eben anpassen.
Ich wollte sagen, ich bin so jung, bei mir ist das. Gab es schon immer in meinem Wortschatz.
Ja, also es gibt auch noch ältere Frauen, die Urkunden haben, da steht eben das auch noch mit Mann drauf, je nachdem. Es gibt viele Berufsbezeichnungen mit Mann hinten dran. Und was du vorhin gesagt hast, weil du dich ja als Mensch identifizierst und nicht unbedingt als Student, da könnte man zum Beispiel gerade bei dem einen...
Das war jetzt natürlich ein übertriebenes Beispiel, ich bin natürlich Student.
Um dieses Beispiel nochmal aufzugreifen, der Satz war ja, die Studenten sollen mal alle aufstehen.
Ja.
Man könnte einfach sagen, stehen Sie mal alle bitte auf. Und damit hätte man alle tatsächlich benannt.
Aber was, wenn jetzt fremde Gasthörer dabei sind, die nicht gemeint sind?
Dann kann man ja sagen, stehen
Außer
Sie bitte
die Gasthörer.
Alle. Gasthörende.
Gasthörer.
Bis auf die...
Innen. Gasthörer innen.
Genau, zum Beispiel. Es gibt immer Mittel und Wege und ich weiß, es ist manchmal kompliziert zu gendern, aber wie du gesagt hast...
Mir fällt
es
total schwer. Ich vergesse es wirklich total oft. Manchmal nehme ich es mir vor und wenn ich dran denke, aktiv, dann schaffe ich es. Aber sobald ich in so einen bequemen Zustand zurückfalle oder meine normale Sprache, dann falle ich auch ganz oft in dieses generische Maskulin rein. Ich schaffe das auch in meinem Alltag nicht. Schaffst du das?
Nee, ich versuche es wirklich. Ich habe eine Freundin, die schafft das. Die hat aber auch gebraucht. Das ist halt Gewöhnungssache. Rum wurde auch nicht an einem Tag erwartet. Und braucht halt ein bisschen Zeit. Und es gibt auch Sätze, die wirklich schwierig sind zu gendern. Zum Beispiel, um Angela Merkel nochmal als Beispiel zu nehmen. Wenn ich jetzt sagen will, Angela Merkel ist die beste Bundeskanzlerin der deutschen Geschichte. Sie ist halt die einzige. Wenn ich jetzt sage, Angela Merkel ist der beste Bundeskanzler der Geschichte, ist es nicht das, was ich sagen will. Weil sie ist halt eine Frau und ich will ja gendergerecht reden und sie nicht als Bundeskanzler bezeichnen. Aber jetzt zu sagen, Angela Merkel ist die beste Person, die das Bundeskanzleramt innehatte, das ist halt auch ein bisschen kompliziert. Also natürlich möglich und jetzt auch kein Beinbruch, man kann es so formulieren, aber es ist natürlich schwieriger, als es einfach zu sagen, Angela Merkel, keine Ahnung, ich kann den Satz tatsächlich gar nicht richtig formulieren, ohne Tendenz.
Natürlich, da sind ganz neue Sprachhürden. Was ich auch lustig fand, es gibt so einen Satz, der oft als Beispiel angeführt wird, Frauen sind die besseren Autofahrer. Wenn man den gendern würde, Frauen sind die besseren AutofahrerInnen, wäre da kein Witz mehr drin. Dann würde so dieser Humor, diese Humorebene verloren gehen. Aber das nur am Rande. Was ich eigentlich mit noch erzählen wollte, ich habe ein bisschen recherchiert, allgemein zum Sprachwandel, wie sich das denn vollzieht. Einfach weil diese Diskussion jetzt so aktuell ist und auch so geführt wird, als müsste man da jetzt eine Entscheidung treffen, dass es ein richtig und ein falsch oder ein neu und ein alt gibt. Klassisch oder normalerweise läuft es so ab, dass sich innerhalb von 200 Jahren die Sprache so weit gewandelt hat, dass man ältere Texte nicht mehr ohne weiteres versteht. Also, dass man studieren muss oder sich aufwendig damit beschäftigen muss, um das zu verstehen, obwohl es die gleiche Sprache ist. Mit Großeltern kann man sich natürlich unterhalten, aber sobald es dann über die 2 bis 3 Generationen nach hinten hinausgeht, ist es automatisch schon so, bisher immer schon so gewesen, dass es wirklich Verständigungsschwierigkeiten innerhalb der gleichen Sprache gibt. Fand ich auch krass, wie viel Wissen geht denn da verloren. Wenn nur noch gebildete Leute diese alten Texte lesen können, so wie es ja ist, wenn man sich überlegt, dass die ganzen Texte, die es jetzt gibt, die könnte man einfach nicht mehr lesen irgendwann.
Kannst es ja nicht lesen, weil es ja noch dann altdeutsch geschrieben ist.
Genau, also das ist, wie viel Wissen da verloren geht.
Ich habe das früher im Französischunterricht, hatte ich so ein Alphabet von meiner Schwester dabei und habe das dann immer nebenher geschrieben, weil ich es super lustig fand. Und sie hat das halt fürs Studium gebraucht.
Ja, aber ja,
das war
klar.
Cool. Also ich kann es jetzt nicht lesen oder so, aber meinen Namen kann ich schreiben.
Ja, und ich meine, Sprache wandelt sich jeden Tag. Es kommen neue Wörter dazu. Flugzeug, Kreditkarte, das sind Wörter, die gab es vor 200 Jahren noch. Boah, aber Flugzeug bin ich mir gar nicht sicher. Und genau, Dinge verschwinden einfach auch. Also Wählscheibe und Bleilettern, das sind Wörter, die kennt man jetzt noch, aber in 50 Jahren kennt man die auch nicht mehr.
In Südamerika gibt es ja auch ganz viele indigene Gruppen, die noch ihre eigene Sprache haben. Die Sprache ist ja uralt, Jahrtausende alt. Na gut, ja doch, Jahrtausende alt. Ganz viele fragen dann eben, also Touris gehen dann dahin und fragen dann so, ja, wie sagt man denn Flugzeug in deiner Sprache? Und dann sagen sie halt Flugzeug auf Spanisch, weil dieses Wort gibt es halt nicht in ihrer Sprache. Das heißt, sie müssen dann eben auch so Entlehnungen nehmen. Und so machen wir das ja im Prinzip auch, ne, mit zum Beispiel Computer. Wir haben da ja auch kein richtiges Wort dafür, ja,
unsere
im
ganze,
Deutschen.
Unsere ganze digitale Sprache
ja.
Ist ja mehr oder weniger aus dem Englischen übernommen.
Aber ich finde das einfach so lustig, wie man dann denkt, so ja, in jeder Sprache muss alles aus der Sprache selbst heraus sich entwickeln. Und viele dann ja auch diese Sprachpolitik haben, so nein, wir dürfen keine Anglizismen haben, wir dürfen keine Galizismen haben und so weiter, die halt dann sagen, nee, nur deutsche Wörter oder nur französische Wörter. Ich glaube, bei den Franzosen ist die Sprachpolitik am extremsten.
Ja, die machen ja alles. Die erfinden jetzt ein neues Wort für jeden neuen Gegenstand.
Auch im Radio, man muss eine gewisse Anzahl an französischen Liedern pro Tag spielen.
Okay, wow. Die nimmt es sehr ernst mit ihrer Sprache und Kultur.
Yep. Ich finde das auch nicht verwerflich. Kann man handhaben, wie man will. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber man kann diesem Wandel nicht entgegentreten. Sprache wird sich immer verändern und immer anpassen.
Genau. Nicht nur neue Wörter oder Wörter verschwinden, sondern es gibt dann auch Bedeutungsverschiebungen. Was ein schönes Beispiel ist, ist die Hochzeit. Wenn man heute das Wort Hochzeit benutzt, dann geht man direkt von der klassischen Ehe aus. Und nicht mal klassisch. Also auf jeden Fall, da entscheiden sich zwei Leute miteinander, so das Leben zu verbringen. Das ist ja die Hochzeit. Früher war eine Hochzeit einfach jede Art von Fest. Damit wurde einfach eine Festivität bezeichnet. Noch ein Funfact, heutzutage eine Hochzeit gibt es auch in der Technik. Das ist der Verbund von der Karosserie mit dem Motor in jeder Produktionslinie. Also, damit ihr das auch mal gehört habt. Noch eine Bedeutungsverschiebung ist das Wort Dirne. Hast du das schon mal gehört?
Ja.
Also das ist auf jeden Fall sehr ungebräuchlich heute. Ganz früher, sage ich jetzt mal, wurde damit einfach jede junge Frau bezeichnet. Also was heutzutage also man junges Mädchen nennen würde, war damals einfach Dirne, ohne Negativkonnotation. Und später wurde da eine Prostituierte draus. Und heutzutage würde man vielleicht anstattdessen SexarbeiterIn benutzen.
Dazu würde ich nochmal die Geschichte des Wortes Slut bzw. Schlampe aufgreifen, weil das ist ja so ähnlich wie Dirne. Im Englischen, ich muss mich auf das englische Wort bezeichnen, weil im Deutschen kommt Schlampe tatsächlich von Schlamm. Also
okay. Hat es
gar nicht. Ja, also von Schlamp ist irgendwie so ein Futterzeugs für Tiere laut den Gebrüder Grimm. Und, also man kann
Schlamp.
Das mal
okay, ich finde, das klingt
nachlesen,
aber auch so ein bisschen wie so ein
was Dreckiges.
Wie so ein Müsli-Brei.
Ja, und früher war es eben so, das Wort Slut kommt das erste Mal in den Canterbury Tales von Geoffrey Chaucer vor, aus den Erzählungen von ihm im 14. Jahrhundert, also schon ein sehr altes Wort. Und da wurde ein Lord als sluttish beschrieben, also als ein Lord, das heißt ein männlicher Mann. Eine männliche Person wurde als Slut bezeichnet, weil er nämlich schlampig rumgelaufen ist. Das sagt man ja auch hier in der Gegend so, wenn du nicht richtig angezogen bist, ja, du Schlamperle. Kennst du jetzt nicht, gell?
Doch, doch, okay. Wenn jemand schlampig rumläuft, aber da hätte ich jetzt auch nicht automatisch den Bezug, also für mich wäre das nicht automatisch, das wäre so wie lumpig oder so.
Ja, genau, dreckig halt.
Ja,
das war ja auch die Wortessenz war eben damals, dass du dich nicht ordentlich angezogen hast, so ein bisschen dreckig rumgelaufen bist und vielleicht gar nicht so, wie es sich gehört als Lord.
Keine gescheiten Bügelfalten in der Hose.
Genau, und dann hat sich das Wort eben verändert. Das Wort wurde nur noch für Frauen benutzt. Und was da eben auch ganz interessant ist, es ist nicht nur ein sexistisches Wort. Also man benutzt es nicht nur, um Frauen vorzuwerfen, dass sie zu promiskuitiv sind oder wie auch immer, sondern dass man eben um Klasse diskriminiert, weil man eben eine Frau, die nicht ordentlich angezogen hat, gleich mal gedisst hat durch Slut und damit sich eben besser gestellt hat, auch als Frau, ne? Frauen unter Frauen, so okay, die läuft ja assi rum, das ist eine Slut.
Das ist so eine Oberflächlichkeit, die damit einfach zum Ausdruck kommt.
Genau, und eben auch das Schichtdenken. Und schwarze Frauen, die natürlich zur unteren Schicht damals gehört haben, waren automatisch eine Slut. Das heißt, man hat die nicht mal so wirklich mehr bezeichnen müssen, das war schon eindeutig.
Krass, okay.
Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert, so. Also Slut ist natürlich immer noch, oder Schlampe jetzt auch im Deutschen, ist immer noch eine Bezeichnung, um eine Frau zu diskriminieren, um eine Frau zu beleidigen.
Gibt es da ein männliches Pendant? Was würde man denn benutzen, um den Mann zu diskreditieren?
Wegen seines sexuellen Verhaltens?
Ja.
Gibt es kein Wort
oder
außer...
Oder um so diese Oberflächlichkeit, Prolet vielleicht? Oder mir fällt
Prolet
jetzt auch
Prolet ist ja ein Angeber. Nee, wirklich, also ich habe schon...
Wie würde man denn einen Mann nennen, der sehr...
Promiskuitiv ist.
Ja, und ein bisschen lumpig rumläuft vielleicht oder sehr freizügig rumläuft oder anstößig rumläuft. Gibt es das überhaupt?
Also es gibt für das sexuelle Verhalten kein Wort bis auf Hurenbock und da steckt aber die Hure drin und du diskriminierst Frauen, die mit diesem Hurenbock schlafen, gleichzeitig.
Mit, ja, okay, die werden mit diskriminiert, dass die sich mit auf den einlassen quasi.
Genau.
Damit, ja, okay, krass.
Sonst gibt es nur positive Wörter für Männer, die sich so verhalten. Das ist auch echt krass.
Das Verhalten an sich, ob das jetzt schlecht oder gut ist, das ist eine andere Diskussion, aber es ist spannend, dass tatsächlich so ein Unterschied besteht, ne?
Das ist ja nichts Neues, aber ja, genau. Also Männer werden halt dafür gefeiert, wenn sie viele Frauen aufreißen. Und wenn Frauen viele Männer aufreißen, dann sind sie halt die Schlampen. Um dem ein bisschen entgegenzuwirken und auch Slut-Shaming entgegenzuwirken, gibt es ja auch diese Slut-Walks von FeministInnen. Kennst du die?
Nee.
Doch, die kennst du, wir haben doch, wo die Frauen dann oberkörperfrei
rumlaufen. Ach, die nennt man so, okay. Ja, okay.
Genau, das sind die Slutwalks.
War mir einfach nur nicht klar, dass das der Name dafür ist.
Doch, das ist der Name dafür.
Zeichnen sie sich selber so? Oder genau. Wird das, okay.
Das ist so die Zurückgewinnung von dem Begriff, sich selber so zu benennen, weil du kannst
okay,
als
um
Frau,
diese negative Belegung da rauszunehmen, um quasi genau. So Wind aus den Segeln zu holen.
Genau, du kannst nämlich als Frau eigentlich machen, was du willst. Früher oder später wirst du Schlampe genannt. Das beste Beispiel ist wahrscheinlich das, was ich dir letztens erzählt habe mit der Bootsparty, wo ich auf einer Bootsparty war. Das habe ich ja schon mal erzählt hier im Podcast, genau. Und danach war ich auch in einem Club und dann kam ein Kerl auf mich zu und hat gemeint, ja, hey. Und ich habe ihn halt nicht wiedererkannt. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir tatsächlich geredet haben, aber man redet da auf einer Party ja mit vielen Leuten, auch so flüchtig, so, hey, kann ich kurz vorbeilaufen? Na, auf jeden Fall habe ich ihn nicht wiedererkannt und habe das eben auch gesagt, so, sorry, kannst nicht zuordnen. Und dann hat er mich Bitch genannt. Wo ich halt dachte so, okay, ich war jetzt weder promiskuitiv, noch laufe ich schlampig rum im Sinne von unordentlich. Das heißt, er benutzt das Wort ja nur, um mich in irgendeiner Weise zu diskreditieren.
Ja, da war sein Ego verletzt, ganz klar. Er hat sich persönlich angegriffen gefühlt, dass du ihn nicht wiedererkannt hast. Sehr kompensierend dann irgendwie.
In dem Moment, wo er mich niederredet, fühlt er sich natürlich besser.
Traurig
aber
eigentlich, ne? Auf sowas dann so seine Männlichkeit zu,
mega
zu stützen irgendwie, ne?
Und wie gesagt, man kann als Frau machen, was man will. Irgendwann mal ist es halt soweit und man wird als Schlampe bezeichnet. Man hat auch das Wort Bitch. So, wenn man das richtig sagt, so Bitch, es ist ja auch empowerend. Und das N-Wort für Schwarze ist auch untereinander ganz oft empowerend. Als Selbstbezeichnung auch, weil sie es dann eben für sich claimen. Und dasselbe ist mit Schwarz. Also viele fühlen sich auch durch die Bezeichnung Schwarz empowered. Wenn man Wörter gut einsetzt, dann kann man das, ja, kann man eben auch positiv beeinflussen.
Ich wüsste gerne, ob es ein geschichtliches Beispiel gibt von dieser aktiven Beeinflussung. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass es eher eine passive Entwicklung war, also dass sich Sprache einfach entwickelt hat. Viel auch aus Bequemlichkeit, also es gibt auch viele Beispiele für Lautwandel aus Bequemlichkeit. So hieß es zum Beispiel früher Hus und wurde dann zu Haus. Einfach da Haus deutlich einfacher zu besprechen,
ja,
also auszusprechen
ja.
Ist. Also unterschiedliche Sprachen haben sich erstmal in unterschiedlichen sozialen Gruppen ausgebildet, zum Teil aus Abgrenzung. Schüler haben ihre eigene Jugendsprache oder junge Leute halt ihre eigene Jugendsprache, um sich von den Erwachsenen abzugrenzen. Ärzte haben ihre eigene Sprache. Bei denen glaube ich nicht, dass sie sich abgrenzen wollen. Vielleicht zum Teil schon, aber die brauchen auch einfach einen höheren Detailgrad. Genauso bei Juristen. Da wird dann so speziell über Probleme diskutiert, dass die normale Alltagssprache nicht ausreicht und da dann ein höherer Detailgrad erforderlich ist. Und während es diese sozialen Schichten sich, oder soziale Gruppen, Schichten ist das falsche Wort, soziale Gruppen sich dann vermischen, durch Heirat zum Beispiel, dann vermischen sich auch diese Wortschätze und dieser Sprachgebrauch und so entwickelt sich dann Sprache im klassischen Sinne. Und jetzt wird diese Diskussion geführt, ob man da aktiv eingreift.
Ich musste gerade, weil du gesagt hast, gibt es ein Beispiel für Schlampe und gibt es ein Beispiel, wo man aktiv ein Wort neu geschöpft hat, um das Ganze ein bisschen zu ändern? Ja, mir ist ein Wort eingefallen.
Oh.
Es ist allerdings Englisch, aber Fuckboy, Fuckboy. Ich kann es auch nochmal sagen, Fuckboy.
Okay.
Weil das ist so ein bisschen, das geht in Richtung Schlampe, weil es geht um einen Kerl, der eben macht, was er will. Er nimmt Frauen emotional aus, indem er eben sehr promiskuitiv ist und Frauen verarscht. Und dann hat man eben jetzt dieses neue Wort, Fuckboy, um das auch zu benennen und zu sagen, okay, du bist nicht nur ein Arschloch, du bist ein Fuckboy.
Und was, wenn eine Frau das genauso macht mit Männern?
Dann ist sie eine Slut.
Also dann darf ich das auch benutzen?
Sollte man Schimpfwörter
benutzen,
benutzen?
Eigentlich ja nicht. Warum dann ein neues einführen und nicht das alte abschaffen?
Soll ich dir mal all die schlampen Schimpfwörter aufzählen? Ich kann mal anfangen.
Lieber,
Fittchen,
ich
Nutte,
war, ich,
Hure.
Nee, ich möchte, warum denn?
Ja, um dir zu beweisen, dass es da tausende gibt. Wanderpokal.
Ja, aber da müssen wir doch die nicht hier aufkochen, sondern wir wollen. Was? Was? Wir wollen die ja abschaffen.
Ja, okay, aber dann schaff doch mal 10.000 Wörter ab.
Ja, kann man nicht. Man muss Sprache sich wandeln lassen, indem man sie einfach nicht benutzt und darauf hinweist und nicht neue schafft, damit sich jeder gleich schlecht fühlt.
Ich finde das aber gut, ein Wort zu haben, um das auch zu benennen.
Nee, finde ich ehrlich gesagt nicht gut.
Du also bist auch nicht betroffen von dem Mangel.
Ja, gut. Also ganz ehrlich, also wenn... Ja, aber trotzdem, also mir wäre es doch lieber, dass mich jemand dann höflich auf mein Fehlverhalten... Also das heißt ein Fehlverhalten, dass mich jemand darauf hinweist, dass halt irgendwas nicht geht, statt beleidigt zu werden. Aus irgendeinem Grund. Also mehr Schimpfwörter einführen, finde ich ehrlich gesagt keine Lösung.
Okay, es war jetzt vielleicht ein Beispiel mit einem Schimpfwort, aber es gibt sicherlich auch noch andere Beispiele.
Aber das ist ja auch ein neues Phänomen. Also es wäre ja auch... Wurde das aktiv eingeführt oder ist es entstanden?
Ich schätze, es ist entstanden.
Ja, denke ich auch.
Ich denke nicht, dass jemand gesagt hat, okay, wir brauchen jetzt dafür ein Wort, setzen wir es zusammen und überlegen, brainstormen ein bisschen und, ach ja, Fuckboy klingt gut, wir wählen ab zwischen Fuckboy und, keine Ahnung, ich weiß es kein anderes Wort dafür, weil es gibt ja kein anderes Wort dafür. Und auf jeden Fall hat sich das durchgesetzt und ist auch zu mir gekommen, dieses Wort.
Wie gehen wir jetzt weiter vor mit dem Gendern in Deutsch? Das ist, ich finde auch, also ich denke, gesetzlich das vorzuschreiben, vielleicht keine Lösung. Dadurch entsteht ein Zwang, dann fühlen sich Leute bevormundet und allein das schon als Tatsache könnte natürlich ausreichen, da so eine Widerstandsreaktion so auszurufen, dass man dann sagt so, nee, aus Prinzip mache ich es jetzt nicht, einfach weil ich mich hier wehren will. Deswegen, ich finde den Prozess, so wie er im Moment läuft, ist wirklich gut. Also es wird sensibilisiert, es wird darauf aufmerksam gemacht. So Pionierautoren und Autorinnen benutzen das in ihren Texten. Und so wird ja darauf aufmerksam gemacht. Wir reden ja auch drüber. Es wird am Campus drüber geredet. Und so hoffentlich ist die Entwicklung ist zwar langsam, ja, aber so ist halt Sprache im Wandel.
Weil du sagst, es sind Pioniere. Ich habe für meine letzte Hausarbeit ein Buch gelesen und die Person, es war eine Autorin. Nee, es war ein Autor. Hey, ich weiß sogar, wie er heißt. Albert Stehr. Ich finde dich super cool, falls du das hier hören solltest.
Der freut sich.
Der hat gegendert. Also damals schon mit Binnen-I. Und ich war so, the fuck? Das gab's damals schon?
Ja, ein echter Vorreiter.
Das war richtig, richtig cool. Ich habe mich mega gefreut. So lange gibt es diese Debatte schon in höheren Kreisen. Vielleicht hat es halt erst jetzt so ein bisschen der gemeine Bürger mitbekommen.
Erschreckend, der gemeine Bürger. Ist erschreckend zu sehen, wie lange das dann auch dauert, aus der intellektuellen Filterbubble in die Filterbubble der allgemeinen Wahrnehmung, ne?
Ja.
Aber jetzt sind wir da. Jetzt wird drüber gesprochen. Öffentlich.
Öffentlich, ja. Und was ich aber auch zu dem Thema, weil du gesagt hast, du findest gut, wie damit umgegangen wird. Und ich muss dir natürlich zustimmen, zum Teil. Also ich finde es auch wunderbar, dass darüber geredet wird, dass wir hier drüber reden, dass die Zeit darüber schreibt und auch beide Seiten anspricht. Aber Sprache beeinflusst und Sprache manipuliert. Und ein Wort, das immer wieder in diesem Kontext benutzt wird, ist Genderwahn. Und ich hasse dieses Wort. Genderwahn. Jedes Mal so, oh ja, diese Feministinnen. Übrigens wird da nicht das generische Maskulinum angewendet. Es wird immer Feministinnen gesagt, wo ich denke, Alter, hier sind auch Männer dabei und plötzlich benutzt du Feministinnen.
Auch, ja. Das klingt so, als würde das nur Frauen interessieren.
Ja, und es sind auch nur Frauen. Und das stimmt halt einfach nicht. Es gibt auch Feministinnen.
Ja.
Und da dann plötzlich zu sagen, ah nee, jetzt benutzen wir das generische Femininum, finde ich echt ganz schön kacke. Ich meine, das ist ja kein bewusster Vorgang. Ist ja nicht so, dass sie denken, okay, jetzt benutze ich das, sondern sie machen das halt automatisch. Aber dadurch kleben sie eben dieses Logo auf die Bewegung von Feminismus. So, okay, von Frauen für Frauen. Und das ist einfach Bullshit. Genau, und dann gibt es eben dieses Wort Genderwahn, das mich so ankotzt, weil damit manipulierst du. Du manipulierst genauso mit den Metaphoren, mit den Metaphern für die Flüchtlingspolitik. Ich lese mal ein paar Sätze vor.
Okay.
Die Flüchtlingswelle überrollt uns. Die Flüchtlingsflut ebbt nicht ab. Der Flüchtlingsstrom steigt wieder an. Also die Flüchtlinge sind im Prinzip eine Naturgewalt, die sind unaufhaltsam, die schwappen über uns, wir sind die armen Opfer, die das Ganze abkriegen. Und man kann dem Ganzen nichts entgegensetzen.
Genau, dieses Unaufhaltsame, gerade bei Ebbe und Flut, ja. Ist ja
also wirklich als wäre es eine Naturgewalt. So, okay. Und dann gibt es noch andere, und dann natürlich, das Boot ist voll. So, wir können keinen mehr aufnehmen. Die Obergrenze ist erreicht. Was auch lustig ist, weil mit der Obergrenze, man redet immer von Obergrenze, aber nie von Untergrenze. Also man redet so, okay, das können wir maximal machen, aber man redet nicht so, okay, das müssen wir mindestens einbringen, um uns gerecht zu werden, um den anderen gerecht zu werden. Finde ich schon auch interessant. Aber das so nebenbei.
Das wäre auch wieder eine eigene Folge auf jeden Fall.
Ja. Und dann natürlich gibt es auch noch die Militärmetaphorik, nämlich Ansturm der Armen. Das war eine Überschrift vom Spiegel. Oder Abwehr illegaler Einwanderer von der FAZ. Und Lage an den Ostgrenzen verschärft sich. Also allein diese Metaphorik macht schon so viel aus und damit kann man eben manipulieren. Ich meine, wenn man immer von Flüchtlingswelle und Flüchtlingsflut spricht, manchmal gab es sogar das Wort Flüchtlingstsunami, wo ich denke, jetzt übertreibt mal nicht. Also
Flüchtlings-Tsunami, das hört sich an wie so eine Zombie-Horde, die über die Mauern drüber klettert.
Übelst. Ja, also da muss man echt schauen, wie man sich ausdrückt. Und wir können ja mal anfangen zu gendern für die letzten 2 Minuten unseres Podcasts.
Ich habe es die ganze Zeit schon ein bisschen probiert.
Ich habe es gehört, ja.
Aber wie gesagt, mir fällt es schwer. Also das, ja, man muss da aktiv drauf achten. Und aber natürlich, wenn man es oft genug macht, irgendwann wird es zur Gewohnheit.
Ja, denke ich auch. Und ich habe auch den Maßstab an mich selbst, dass ich eben versuche, so viel Menschen wie möglich zu inkludieren in meiner Sprache.
Ich würde auch sagen, dass also diese Regeln und diese Vorgaben, das ist vielleicht gar nicht das, was wir brauchen, sondern mehr so eine sprachliche Kreativität und Flexibilität, um Sachen auszuprobieren, Sachen zu akzeptieren und ja, Sprache halt positiv zu wandeln, dass sich einfach jeder wohlfühlt bei uns.
Ich hätte eine Challenge für euch. Ich meine, es ist ja schon schwierig zu gendern, aber vielleicht versucht ihr einfach bis nächsten Monat, bis unsere nächste Folge wieder rauskommt, das generische Femininum anzuwenden, weil da steckt nämlich der Mann mit drin. Ihr sprecht den immer mit an, weil der Wortanfang ist immer männlich. Zum Beispiel Arbeiter ist ja männlich und dann kommt Arbeiterin, dann ist es weiblich. Das heißt, der männliche Part steckt drin. Versucht mal das feminine Generum, generische Femininum anzuwenden im nächsten Monat und sagt immer die weibliche Form.
Und schreibt uns bitte bei Instagram bei Kuchenphilosophie. Das würde mich wirklich interessieren, ob es da Reaktionen gibt, gerade auch von Seiten der Männern. Ob die sich jetzt einmal ausgeschlossen fühlen oder nicht.
Ich habe mich tatsächlich nicht getraut, weil ich dachte, ich werde dann bestimmt als Feminazi bezeichnet, wenn ich jetzt anfange, nur noch von Frauen zu reden. So, wow, Helena geht nicht mehr zum Arzt. Sie hat jetzt eine extra Ärztin gesucht.
Okay, dann geht es raus an die Männer. Vielleicht probiere ich das auch aus.
Ja, probier das mal aus. Nee, es geht auch raus an die Frauen und auch alle, die sich weder als Frau oder als Mann bezeichnen oder identifizieren können.
Ja, einfach an alle, die es hören.
Genau.
Hey, cool. Vielen Dank fürs Einschalten. War schön mit euch.
War sehr schön mit euch und wir freuen uns auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch.
Schöne Zeit. Genießt den Rest vom Sommer noch.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.
Campus Radio Karlsruhe. Süß-sauer und mit Mayo.
Oh Herr, bitte gib mir meine Sprache zurück. Ich sehne mich nach Frieden und einem kleinen Stückchen Glück. Lass uns noch ein Wort verstehen in dieser schweren Zeit. Öffne unsere Herzen, mach die Hirne weit.
Ich bin zum Bahnhof gerannt und war a little bit too late. Auf meiner neuen Swatch war's schon kurz vor After Eight. Ich suchte die Toilette, doch ich fand nur ein McLean. Ich brauchte noch Connection und ein Ticket nach Berlin.
Draußen saßen Kids und hatten Fun mit einem Joint. Ich suchte eine Auskunft, doch es gab nur ein Service Point.
Mein Zug war leider abgefahren, das Traveln konnte ich knicken. Da wollte ich Hähnchen essen, doch man gab mir nur McChicken.
Oh Herr, bitte gib mir meine Sprache zurück. Ich sehne mich nach Frieden und einem kleinen Stückchen Glück. Lass uns doch ein Wort verstehen in dieser schweren Zeit. Öffne unsere Herzen, mach die Hirne weit.
Du versuchst mich abzudaten, doch mein Feedback tönt dich ab. Du sagst, dass ich ein Wellness-Weekend dringend nötig hab. Du sagst, ich käme mit Good Vibrations wieder in den Flow. Du sagst, ich brauche Energy und ich denk, das sagst du so.
Statt Nachrichten bekomme ich den Infotainment-Flash. Ich sehne mich nach Bargeld, doch man gibt mir nicht mal Cash.
Ich fühle mich beim Communicating unsicher wie nie. Dann ist mir auch kein Bodyguard, ich brauch Security.
Oh Lord, bitte gib mir meine Language zurück. Ich sehne mich nach Peace und einem kleinen Stückchen Glück. Lass uns doch ein Wort verstehen in dieser schweren Zeit. Öffne unsere Herzen, mach die Hirne weit.
Ich will, dass beim Coffeeshop, Kaffeehaus oben drauf steht. Oder dass beim Autocrash die Lufttasche aufgeht. Und schön wär's, wenn wir Bodybuilder Muskelmeister nennen. Und wenn nur noch Nordisch geht, durch die Landschaft rennen.
Oh Lord, please help, denn meine Language macht mir Stress. Ich
sehne mich nach Peace und a bit of happiness. Hilf uns, dass wir anders denn in dieser schweren Zeit. Open unsere Hearts und make die Hirne weit. Oh Lord, please give me meine Language back. Speak here about the crisis, man, it has doch keinen Zweck. Let us the world verstehen, it goes beyond the guys. Und gib das Microsoft bald wieder klein weichheit. Ja, das ist klein weichheit.
Radio Karlsruhe.
Und der Tag wird kommen, an dem wir alle unsere Gläser heben, durch die Decke schweben mit einem Toast, den hochleben lassen auf den Ersten, der es packt, den Mutigsten von allen. Der Erste, der es schafft, es wird der Tag sein, an dem wir die Liebe, die Freiheit und das Leben feiern. Jeder liebt den, den er will, und der Rest bleibt still. Ein Tag, als hätte man gewonnen. Dieser Tag wird kommen, dieser Tag wird kommen. Jeder Fortschritt wurde immer erkämpft. Ganz egal, wie lange es dauert, was der Bauer nicht kennt, nicht weiß, wird immer erstmal abgelehnt. Und auf den Barrikaden die Gedanken und Ideen, dass das Nötige möglich ist, wie Freiheit und Gleichheit, dass nichts wirklich unmöglich und in Stein gemeißelt ist, bis einer vortritt. Schluss jetzt mit Feigheit, Geschichte ist Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Wir den aufrechten Gang haben, nicht mehr in Höhlen wohnen, nicht mehr die Kon- schwingen, Leute umbringen, nicht umherstreifen in kleinen Herden, weil Menschen nicht ewig homophobe Vollidioten bleiben werden. Und der Tag wird kommen, an dem wir alle unsere Gläser heben, durch die Decke schweben mit nem Toast, den hochleben lassen auf den Ersten, der es packt, den Mutigsten von allen. Der Erste, der es schafft, es wird der Tag sein, an dem wir die Liebe, die Freiheit und das Leben feiern. Jeder liebt den, den er will, und der Rest bleibt still. Ein Tag, als hätte man gewonnen. Dieser Tag wird kommen. A-Jugend, Leistungsklasse, Wilhelmsburg, Süd. Ein verschworener Haufen und einer macht er den Unterschied. Mit so viel mehr Talent und mit mehr Willen als alle. Oh, das wird mal ein Profi, stolz wussten wir das alle. U17, U19, Hamburger Auswahl. Bei fast jedem Heimspiel mehrere Scouts, da nur eine Frage der Zeit, bis das Angebot kam. Erste Liga, 3 Jahre und mein Traum wurde wahr. Und am Abend des Deals, als wir es krachen lassen wollten, er sich uns anvertraute und sich nichts ändern sollte, denn die einen nannten es, den anderen war es längst klar. Manche wussten es schon, es war uns allen egal. Es war uns vollkommen egal, ob er straight oder schwul war. Wir spielten zusammen seit der FU-Fußball. Eine Gang, ein Team, mein You Never Walk Alone. So wurde es beigebracht, so wird es jetzt gemacht. Mein Sohn, dann besoffene Tränen und die große Erleichterung. Oh, dieser Tag kommt aus genau dem gleichen Grund, weil wir Menschen nicht danach bewerten, wen sie lieben. Ihr Sex, ihre Sache ist und sie ist nicht verdient, von den Dünsten der Dummen beurteilt zu werden. Von den Dünsten der Dummen beurteilt zu werden und von ihnen dann verurteilt zu werden. Und er nahm seinen Traum, zog in die fremde Stadt und wir behielten sein Geheimnis, blieben zurück und in Kontakt. Und der Tag wird kommen, an dem wir alle unsere Gläser heben, durch die Decke schweben mit nem Toast, den hochleben lassen auf den Ersten, der es packt, den Mutigsten von allen. Der Erste, der es schafft, es wird der Tag sein, an dem wir die Liebe, die Freiheit und das Leben feiern. Jeder liebt den, den er will, und der Rest bleibt still. Ein Tag, als hätte man gewonnen. Dieser Tag wird kommen, nicht den Anschein erwecken in der großen Maskerade. Agenturen stellen die Freundin und besorgen die Fassade. Die gestellten Urlaubsfotos und den öffentlichen Auftritt warten, bis die ganze Scheiße auffliegt. Nicht den Anschein erwecken auf dem Feld, härter spielen, 10 gelbe, 2 rote Karten, die auch verdienen. Du kennst mich, ich war nie ein unfairer Spieler und jetzt gelte ich als der Dritte der Liga. Du weißt nicht, wie das ist, wenn man immer eine Maske trägt, immer aufpassen muss, wer man ist, wie man lebt. Permanent eigentlich die ganze Zeit Angst und du spielst in den Mästen so gut, wie du kannst. Und der sehnliche Wunsch und die Frage, wie es wäre, hier ein anderer zu sein, jetzt mit dieser Karriere. Wenn ich's ändern könnte, dieses traurige Leben, für mein Fühlen nie entschieden und so ist es eben. Wir waren zusammen im Stadion vor circa 20 Jahren, als die farbige Spieler mit Bananen beworfen haben. Dann die Affenlaute bei jeder Ballberührung. diese Zeiten vorbei und keine glückliche Führung, sondern Fortschritt, Veränderung. Wir sind auf dem Weg, Außenminister, Popstars, Rugby-Spieler zeigen, dass es geht. Früher undenkbar, heute normal, ich wette 90% ist es egal. Und dann erinnere dich an die Erleichterung, als es raus war, wie dein Herz zersprang, als die Wörter rauskamen. Die finden das 2 Wochen spannend und der Spuk ist verschwunden und du hättest deinen Frieden gefunden. Kein Verein will in Runge, kein Team den Alarm. Und der Vertrag, den ich hab, geht so schnell, wie er kam. Das kann keiner absehen, wenn der Sturm losbricht. Und der Sturm wird kommen, ob man will oder nicht. Du bist dann der Erste, der Homo, der Freak. Es gibt dann keinen, der in dir nur noch den Fußballer sieht. Aber ja, es wird besser und der Tag ist in Sicht. Einer wird es schaffen, aber ich bin es nicht.